das neue Leben in Christus. Wir wollen auch jetzt weiter uns mit dem Thema beschäftigen, etwas in einem Text etwas weiter reinschauen. Und das ist Römer 6, 1 bis 4. Aber zuerst will ich eine Geschichte erzählen, die mich sehr beeindruckt hat und wo wir auch sehen, wirklich, wie ein neues Leben, wie ein verändertes Leben aussieht. Und das ist das Leben von John Newton, der Autor von dem bekannten Lied Amazing Grace. Und er ist 1725 in London, wurde er geboren. Und seine Mutter starb kurz bevor er 7 war, aber sie hat ihm schon von klein auf immer von Gott erzählt. Und so, er hatte eine Ahnung, aber nach dem Tod seiner Mutter ist er dann mit seinem Vater auf die See gefahren. Und so hat er auch das Seeleben kennengelernt. Und, aber er hatte immer einen schweren Charakter auch. Und so geriet er auf ein Handelsschiff nach dem Tod seines Vaters. Von da wurde er entführt und wurde auf ein anderes Schiff als ein Matrose, sagen wir mal, gehalten. Da wurde er auch sehr verachtet und so. Als er dann flüchten wollte, dann wurde er, sagen wir mal, wieder gegriffen und sehr ausgepeitscht und verachtet. Und dann hat er angefangen, daran zu denken, den Kapitän umzubringen und einfach über Bord zu springen. Damit beschäftigte er sich eine Zeit, aber hat es dann doch irgendwann gelassen. Und so wechselte er dann irgendwann auf ein Sklavenschiff über. Aber auch mit dieser Mannschaft kam er nicht gut, verstand er sich nicht gut und wurde dann irgendwann in Afrika als Sklave, er selbst als Sklave, für die Frau des Kapitäns gelassen. Und da erlebte er wirklich, was es heißt, Sklave zu sein. Und er wurde auch sehr verachtet und ausgenutzt. Irgendwann wird er selbst aber auch Aufseher über Sklaven. Und da lässt er dann seine ganze Frust, seine ganze Wut, alles aus und behandelt die Sklaven sehr schlecht. Und irgendwann dann wird er auch selbst, kommt er dazu, Kapitän eines Schiffes zu werden und reist nach England zurück, zu seinem Vater. Er glaubt, dass sein Vater hat ihm ein Schiff hinterlassen. Und während der Überfahrt nach England gerät er in einen großen Sturm. Und dieser Sturm, der dauert ein paar Tage, so wird das beschrieben. Und einen großen Teil von der Besatzung, die stirbt in dieser großen, sagen wir mal, dieser Not. Und auch großen Teil seiner Ladung geht verloren. So, das ist ein Wunder erstmal, dass das Schiff heil bleibt und dass er selbst auch überlebt. Ja. Und dies sieht er später auch als wunderbare Gnade Gottes an. Und das ist dann auch der Punkt seiner Bekehrung. Nach seiner Bekehrung aber bleibt er weiter ein Sklavenhändler. Nachdem er bekehrt ist, er sieht nichts Schlechtes daran, Sklaven zu fahren, mit Sklaven zu handeln und macht noch 3 Fahrten. Irgendwann aber sein Gewissen, das lässt ihn nicht mehr in Ruhe und dann lässt er es einfach mal sein. Aber er ist noch nicht ganz überzeugt davon. Aber dann trifft er sich mit George Whitefield, das ist ein Evangelist in der Zeit. Und dann erst kommt er wirklich zur Erkenntnis, dass es was Schlechtes ist. Dann wird ihm klar, dass ein Glaube ohne Konsequenzen, den gibt es gar nicht. Und von da an fängt Newton sich ganz gegen die Sklaverei zu entscheiden. Er tritt öffentlich auf und erklärt, unter welchen Umständen die Sklaven, ja, wie die behandelt werden auf dem Schiff. Und auch wird er zum Seelsorger von Wilberforce, dessen Lebenswerk die Abschaffung des Sklavengesetzes ist. Später durch diesen Mann, die ist eine Hauptfigur, die dazu bringt, dass die Sklaverei aufhört. Und ich glaube, diese Idee, die dieser Text repräsentiert, sehr gut die Idee, was wir in Römer 6, 1 bis 4 lesen. Da steht, heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir dann noch weiter in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Erwin hat uns schon etwas darauf hingedeutet, welches unsere alte Natur, wie wir von Geburt an vor Gott stehen. Und das will ich auch noch einmal etwas mehr erläutern. Und in diesem Text sehen wir, wenn wir einmal zu Christus gehören, dann haben wir ein neues Leben. Paulus schreibt diesen Text an die Römer, an die Gemeinde in Rom. Eine Gemeinde, die er nicht gegründet hat. Er ist wahrscheinlich auch keinmal da gewesen. Und so, er kennt die Umstände nicht wirklich, wahrscheinlich nur von anderen. Er hat gehört, was für Probleme es da gibt. So, er schreibt diese Karte, ohne einmal bei der Gemeinde gewesen zu sein. Aber man weiß, dass in der Gemeinde waren Juden und auch Heidenchristen. Und der typische Jude zur damaligen Zeit, der konnte die Gnade Gottes, wie Paulus sie predigt, nicht verstehen. Weil er war so sehr am Gesetz gebunden, er glaubte, nur durch das Gesetz Mose, durch das Einhalten des Gesetzes konnte man gerecht werden vor Gott. Und das war für sie das Wichtigste, das Gebot zu beachten. Aber es gab auch Heidenchristen in der Gemeinde, die Paulus schreibt in Römer 5, Vers 20, ein paar Verse vorher, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in seiner ganzen Größe. Also dies wurde auch interpretiert als ein freier Brief sozusagen zu sündigen. Und das ist, wohin die Heidenchristen in dem etwas mehr tendierten. Dass sie glaubten, wir sind durch Gnade gerettet, so wenn es Gnade ist. Und Paulus sagt selbst, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigt, da weiß ich auch Gottes Barmherzigkeit in seiner ganzen Größe. Warum können wir dann nicht einfach weiter sündigen und immer mehr sündigen, damit Gottes Gnade sich immer mehr zeigt? Ja? Aber das verneint Paulus hier ganz klar, indem er sagt, sollen wir weiter in der Sünde leben? Natürlich nicht, sagt Paulus. So, das war etwas von dem Kontext, zu dem Paulus schreibt. Und Paulus sagt, dass wir Christen, wir sind der Sünde tot. Also wir sind der Sünde, wir können nicht mehr sündigen, weil wir tot sind für die Sünde. Und gerade ist es einmal wichtig, unsere originale Natur, unsere sündige Natur, wie wir vor Gott stehen, einmal zu erkennen. Wie wir schon gehört haben, durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. Durch diesen einen Menschen, der was gesündigt hat, sind wir nun alle schuldig vor Gott. Und in Epheser 2 sehen wir ganz klar, dass der böse Geist beherrscht heute noch alle Menschen, die Gott nicht gehorchen. Unsere Natur ist von Geburt an eine gottwiderspenstige Natur. Und wenn wir Sünde sehen, was Sünde bedeutet, das meint das Ziel verfehlen, oder auch es ist unsere Kondition als Menschen, die uns nicht erlaubt, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Wir sind Gott untreu. Und wir wollen uns den eigenen Willen durchsetzen. Wie schon gesagt, durch einen Menschen, durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und deshalb sind wir alle davon befallen. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich früher immer gedacht hatte, vielleicht ein bisschen aufhöre zu sündigen, dann werde ich irgendwie gerechter vor Gott oder dann stehe ich ein bisschen besser da vor Gott. Und genauso sah ich dann auch andere Menschen, ja, vielleicht andere, die sehr, sehr, sag ich mal, sehr tief in der Sünde waren und viel sündige Taten begingen, dachte ich mir so, hey, diese armen Menschen, ja, die sind so weit ab von Gott. Aber wenn wir einmal überlegen, dann ist das falsch, so zu denken, weil wir sind alle gleich, sind wir vor Gott. Wir sind alle sündig, wir haben alle diese Kondition der Sünde in uns. In Römer 3 sehen wir auch, es gibt keinen Gerechten vor Gott, keinen einzigen. So, wir sind alle, sagen wir mal, alle im selben Schiff. Paulus, der schreibt oft, welches sind Taten der Sünde? Und dann im Gegensatz, welche sind Taten, die der Heilige Geist in uns hervorruft. Und das beweist ganz klar, dass ein Leben ohne Gott ist ein Leben unter der Herrschaft der Sünde. Das ist auch das, was wir im Beispiel von Newton sehen, wie eine Sünde in die andere führt und wo er immer tiefer fällt, bis er am Ende diese Begegnung mit Gott hat. Und wenn wir dies nicht verstehen, dass wir von Natur aus verdammt sind, sage ich mal so, oder dass wir von Natur aus von Gott getrennt sind, dann werden wir immer versuchen, mit unseren eigenen Taten irgendwie vor Gott Anerkennung zu finden. Aber wir müssen einfach annehmen, dass es ein Geschenk ist und das ist für alle gleich. In diesem Text sehen wir auch, dass unser neues Leben, jetzt haben wir gesehen, wie wir vor Gott stehen, weil es unsere Kondition ist vor Gott. Und jetzt, wenn wir unser neues Leben in Jesus betrachten, dann sehen wir, dass es ein Prozess ist und dieser ist geführt durch den Heiligen Geist. In diesem Beispiel, was ich erzählte, sehen wir, wie ein altes Leben sich in ein ganz neues verwandelt. Ja. Vorher ein Kapitän von einem Sklavenschiff, der Sklaven handelt und der daran nichts Schlechtes sieht, auf einmal dann mit einem Prozess ändert er sein Denken und tritt gegen dies auf. So, die Begegnung mit Gott ändert unser ganzes Leben erstens und auch unser Denken. Und zwei Dinge, die hier zu bemerken sind, ist erstens der Prozess und zweitens ist es, dass es etwas, was der Heilige Geist in uns produziert. Wir lesen auch, dass Paulus von der Taufe spricht, dass wir durch die Taufe sind wir mit Jesus begraben und auferstanden. Und die Taufe braucht Paulus, um zu erklären, wie wir zu einer neuen Person geworden sind. Die Taufe war etwas, was die Juden gut verstanden, weil sie es auch praktizierten. Und deshalb brauchte Paulus auch dieses Beispiel, damit sie es etwas besser verstanden. Und so sagt er auch, wenn sich jemand taufen lässt, dann ist es ein Zeichen, dass er mit Christus gestorben und auferstanden ist. Eine Person ist tot für die Sünde, aber nun lebt sie für Christus. So, wenn wir dann, so wie schon gesagt, vor kurzem haben wir Tauffest gefeiert, wenn wir jemanden taufen, dann können wir immer daran denken, dass diese Person, die hat sich dafür entschieden, ein neues Leben zu leben. Sie ist sehr schön, aber zur gleichen Zeit auch sehr radikal. Und weil eine Person, die sich entscheidet, Gott nachzufolgen und stirbt, der Sünde stirbt, das meint, sie lässt das alles beiseite. So, die Taufe ist ein Zeugnis dafür, was schon in der Person selbst zugegangen ist. Und ja, also ist ein innerlicher Prozess, wie auch schon gesagt, ist etwas Geistliches. Und auch können wir das so sehen, mit dem neuen Leben ist das wie mit einem Pflanzenkorn, dass wir vielleicht, wenn wir etwas pflanzen wollen, dann müssen wir es den Korn in die Erde legen. Und aus diesem Korn irgendwann kommt eine Pflanze hervor. Aber dafür muss der Korn sterben. Wenn dies passiert, wenn der Korn stirbt, dann fängt die Pflanze an zu wachsen. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wenn unser altes Leben stirbt, dann fängt das neue Leben an zu wachsen. Diese Pflanze, wenn sie anfängt zu wachsen, ist nicht gleich eine große, schöne Pflanze oder ein schöner Baum, sondern sie ist dem Klima ausgesetzt, sie braucht Wasser, sie braucht Pflege. Und so ist es auch mit uns Christen. Wenn wir einmal unser neues Leben anfangen, das heißt nicht, dass wir gleich perfekte Christen sind. Das ist auch nicht, was Gott verlangt. Sondern von da an fängt ein Prozess an, der einmal diesen Weg eingeschlagen ist, dass wir dann langsam verändert werden. Und diese Veränderung geschieht nicht durch uns. So, wir können da schon nicht mehr viel machen. Nicht durch unsere Taten, sondern allein durch Gott, der durch seinen Geist in uns wirkt. Paulus selbst hat auch diesen Augenblick, die Begegnung mit Gott. Dass er in eine Richtung ging, er hatte die Begegnung mit Jesus einmal und änderte die Richtung ganz. Und das ist, was mit unserem Leben geschieht, wenn wir eine Begegnung haben. Wir ändern und schlagen einen neuen Weg ein. Aber auch sehen wir in Römer 12, dass Paulus weiß, es ist ein Prozess. So schreibt er da, dass wir unsere Denkweise ändern sollen. Wir sollen uns nicht der Welt anpassen, sondern uns durch den Heiligen Geist verändern lassen. So, wenn wir jemanden taufen, und dann das Beispiel, was auch schon Erwin nannte von Nikodemus, das ist, Jesus selbst spricht auch über die Neugeburt und er sagt, dass nötig, das ist notwendig, dass ein Mensch neu geboren wird. Nikodemus, der versteht dies nicht. Der weiß nicht, wie kann ein großer Mann wieder zurück in den Mutterleib kommen. Ja, das sieht ihm schwierig. Und so ist es, Jesus sagt aber, dies ist aufs Geistliche zurückzuführen. Und das ist nicht etwas Physisches, sondern was von Menschen geboren ist, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren ist, ist ein Kind des Geistes. So haben wir jetzt gesehen, dass wir in einem Prozess, alle, die wir eine Entscheidung für Christus gemacht haben, stehen wir in einem Prozess. In einem Prozess, in dem wir Jesus ähnlicher werden, aber dass wir beachten müssen, dass dies nicht aus eigener Kraft passiert, sondern dass dies aus dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist dies in uns wirkt. Und das sehen wir in Römer 6, Vers 4 auch. Da lesen wir, dass wir mit derselben Macht leben, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und dies ist etwas, was wir, glaube ich, oft nicht ganz kapieren, sozusagen, dass dieselbe Macht, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dass diese auch in uns lebt. Ja? Und es ist diese Macht erst, die uns befähigt, so zu leben, wie Gott es gefällt. Wenn wir unser ganzes Sein, alles, was wir sind, Gott zur Verfügung stellen, dann wird er anfangen, in uns zu wirken und seine Kraft wird uns verändern. Ein paar Verse später sehen wir, wie Paulus davor warnt, dass wir unsere Glieder nicht erneut dem Feind zur Verfügung stellen. Weil das ist auch etwas, was passieren kann. Wenn wir nicht in dieser Macht Gottes gehen, wenn wir nicht jeden Tag bewusst sind, dass wir in dieser Gnade leben, dann kann es sein, dass wir wieder dem Feind werden, Satan wieder werden, unsere Glieder zur Verfügung stellen. Ja? Das kann sein, dass wir durch Lügen, schlechte oder schmutzige Gedanken, durch Verleumdung, Egoismus, Geiz oder Stolz, dass diese Sachen uns werden von Gott distanzieren. Das ist alles möglich. Aber sagt Paulus nicht, dass wir gestorben sind? Er sagt das. Aber wenn wir nicht diese Macht Gottes, aus dieser Macht Gottes leben und uns ganz ihm anvertrauen, dann kann es durchaus sein, dass wir uns wieder distanzieren von ihm. Und Sünde, wissen wir, dass die Sünde eine Mauer, sagen wir mal so, zwischen uns und Gott baut. So, das ist eine Gefahr, die wir haben, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu leben. Wenn wir versuchen, oder wenn wir Gottes Macht, Gottes Gnade nicht in Anspruch nehmen. Wenn wir Christen sind, das heißt nicht, dass wir niemals mehr sündigen werden oder dass wir jetzt ganz für alle Sünden tot sind. Das, glaube ich, weiß jeder, dass es nicht so ist. Aber für uns, wir werden davor bewahrt, dass wir in der Sünde wandern, dass wir in diese Sünde fallen und dass diese Sünde uns immer tiefer runterzieht. Das sehen wir, das, was die Sünde macht. Ja, die eine Sünde führt in die andere und die zieht uns immer weiter runter. Aber wenn wir wirklich bewusst sind, dass wir Gott angehören, dass wir aus seiner Macht leben und seine Gnade immer wieder neu bewusst werden, dann werden wir verändert werden. Dann werden wir eine Veränderung erleben, aber dies nicht durch unsere eigene Kraft, nicht durch gute Taten, die wir vielleicht tun, sondern das ist einfach eine komplette Hingabe zu Gott und einfach ein ganzes Vertrauen auf ihn und auf das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und das ist, was ich uns wünsche, dass wir wirklich immer mehr erkennen, dass wir von Gott berufen sind, ein Leben zu leben, das ihm Ehre bringt. Und das nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.